so sang- und klanglos ihr Haus verkauft hatte, um vorzuziehen, und keiner wusste, wohin. Jetzt noch Oberst Hillington. Für ihn hatte Miss Marple keine Antwort parat. Den müsste man erst ein wenig näher kennenlernen. Eben einer jener ruhigen Männer mit guten Manieren, deren Gedanken sich nicht lesen ließen, einen aber zuweilen erstaunten. Major Harper zum Beispiel hatte sich eines Tages ganz still und einfach die Kehle durchgeschnitten. Und niemand hatte jemals den Grund dafür erfahren. Zwar glaubte Miss Marple ihn zu wissen, aber ganz sicher war sie nie gewesen. Ihre Augen wanderten weiter zu Mr. Raffles Tisch. Von ihm war vor allem sein großer Reichtum bekannt. Jahr für Jahr kam er nach Westindien, halb gelähmt, mit einem knittrigen alten Raubvogelgesicht. Die Kleider schlotterten ihm um seine zusammengeschrumpfte Gestalt, und er mochte 70, 80 oder auch 90 Jahre alt sein. Sein Blick verriet Schlauheit. Auch war Mr. Raffles häufig grob, aber die Leute fühlten sich dadurch nur selten beleidigt. Einesteils, weil er reich war, aber auch wegen seiner starken Persönlichkeit, die das Gefühl suggerierte, Mr. Raffles habe ein Recht darauf, grob zu sein, wann immer er wolle. Mrs. Walters, die Sekretärin, saß bei ihm. Sie hatte weizenblondes Haar und hübsche Züge. Auch zu ihr war Mr. Raffles oft sehr grob, aber sie schien das nicht zu bemerken. Dabei war sie durchaus nicht unterwürfig, benahm sich eher wie eine gut geschulte Krankenschwester. Wer weiß, dachte Miss Marple. Vielleicht war sie tatsächlich Krankenschwester gewesen. Jetzt trat ein junger Mann in weißer Jacke, groß und sympathisch, an Mr. Raffles heran. Der alte Mann blickte zu ihm auf, nickte und wies auf einen freien Stuhl. Der junge Mann setzte sich. »Das ist wohl Mr. Jackson«, sagte sich Miss Marple, sein Kammerdiener. Und aufmerksam musterte sie Mr. Jackson. In der Bar streckte Molly Kendall ihren Rücken und schlüpfte aus den Schuhen mit den überhohen Absätzen. Eben kam Tim herein. Für einen Augenblick waren sie ungestört. »Müde, Liebling?«, fragte er. »Ein bisschen. Heute Abend spüre ich meine Füße.« »Wird es dir nicht zu viel?« »Ich weiß schon, das ist Schwerarbeit.« Er sah sie besorgt an. Sie lachte. »Ach, Tim, lass dich nicht auslachen. Mir gefällt es hier. Es ist herrlich, genau das, was ich mir erträumt habe.« »Ja, ja, alles sehr schön, wenn wir Gäste wären. Aber den Laden selbst aufzuziehen, das macht Arbeit.« »Nun, umsonst ist er tot, sonst gar nichts, oder?« Tim Kendall runzelte die Stirn. »Glaubst du, dass es klappt? Dass es ein Erfolg wird, dass wir alles richtig machen?« »Aber natürlich. Und du glaubst nicht, dass die Leute sagen, damals, als die Sandersons noch da waren, war es doch was anderes.« »Das wird immer jemand sagen. Die Leute eben, die am Alten hängen. Aber ich bin sicher, dass wir es besser machen. Wir bieten individuelle Betreuung. Du gehst den alten Katzen um den Bart, es sieht aus, als machtest du den sitzengebliebenen 50erinnen den Hof. Na, und ich liebäugle mit den älteren Herren und gebe ihnen das Gefühl, dass sie ganz wüste Draufgänger sind. Oder ich spiele die süße kleine Tochter, wie sie die Sentimentalen unter ihnen gerne gehabt hätten. So ist doch alles bestens eingeteilt.« Tims Sorgenfalten verschwanden. »Wenn nur du sicher bist. Ich habe Angst. Schließlich haben wir alles riskiert, um aus dem hier ein Geschäft zu machen. Sogar meine Stellung habe ich aufgegeben. Und recht daran getan«, warf Molly rasch ein. »Die war ja geisttötend.« Er lachte und küsste sie auf die Nase. »Lass dir von mir gesagt sein, dass wir es geschafft haben«, wiederholte sie. »Wozu immer diese Bedenken?« »Mein Gott, ich bin eben so. Immer glaube ich, dass etwas schiefgehen könnte.« »Aber was denn?« »Ach, ich weiß nicht. Vielleicht ertrinkt mal einer.« »Von denen bestimmt keiner. Der Strand hier ist so sicher wie eine Badewanne. Und überdies haben wir ja den großen Schweden, der immer aufpasst.« »Ja, ich weiß, dass ich töricht bin«, sagte Tim Kendall. Aber dann fragte er doch: »Übrigens, du träumst doch hoffentlich nicht mehr so schlimme Sachen, nicht wahr?« »Das war alles Unsinn«, sagte Molly. Sie lachte. Wie gewöhnlich nahm Miss Marple ihr Frühstück im Bett ein. Tee, ein weiches Ei und eine Scheibe Melone. Das Obst hier, dachte sie, war eher enttäuschend. Nichts als Melonen. Sie hatte Appetit auf einen guten Apfel, aber Äpfel schien man hier nicht zu kennen. Nachdem sie eine Woche hier verbracht hatte, fragte Miss Marple nicht mehr nach dem Wetter. Es war stets das Gleiche, schön, ohne jede interessante Abwechslung. Wie prächtig wetterwendisch ist ein Tag in England, murmelte sie und wusste im Moment nicht, war das ein Zitat oder hatte sie soeben selbst diesen Satz geprägt. Ja, es gab hier auch Orkane, wenn sie recht gehört hatte. Aber Orkane, das war ja kein Wetter mehr in des Wortes eigentlichem Sinn. Das gehörte schon zu den Elementarereignissen. Was aber waren diese kurzen, heftigen Regenfälle, die nach 5 Minuten plötzlich aufhörten? Alles triefte dann vor Nässe und waren nach weiteren 5 Minuten wieder staubtrocken. Das schwarze Antillenmädchen wünschte lächelnd einen guten Morgen, während sie das Tablett auf Miss Marples Knien abstellte. Prachtvoll, diese weißen Zähne. Wie gemacht, um damit zu lächeln. Alle diese Mädchen waren so nett. Schade nur, dass sie nicht heiraten mochten. Kanonikus Prescott sorgte sich deswegen, fand aber einen gewissen Trost in der Tatsache, dass trotzdem genügend getauft wurde. Während Miss Marple ihr Frühstück einnahm, legte sie ihre Tageseinteilung fest.